Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Jan-Martin Viada und
Patrick Honecker. Einen schönen guten Tag auch von mir. Sag mal, Jan-Martin.
Ja.
Was heißt für dich eigentlich exzellent?
Komische Frage. Spielst du auf die Qualität unseres Podcasts an?
Natürlich nicht, da sind wir uns ja einig. Ich weiß, nur bei einer anderen Sache sind wir uns komplett uneinig. Thema Exzellenzstrategie.
Sind wir das? Naja, mal sehen. Also ich gebe zu, ich frage mich schon, was es mit dem Exzellenzbegriff macht, wenn nach der nächsten Auswahlrunde dank der jüngsten Einigung von Bund und Ländern möglicherweise 15 von rund 80 staatlichen Universitäten in Deutschland sich als Ganzes exzellent nennen dürfen. 15 von 80.
Warum? Was ist denn daran schlimm, wenn Universitäten oder Verbünde mehr Geld und noch wichtiger, mehr Anerkennung bekommen?
Nichts ist schlimm daran, aber passt dann der Begriff? In internationalen Rankings kommt keine der deutschen Exzellenzuniversitäten unter die Top 40, egal was man von diesen Rankings hält im Übrigen, und ich halte nicht besonders viel davon.
Das ist Quatsch. Das ist doch Äpfel mit Birnen verglichen. Wenn Universitäten wie Stanford, Harvard oder Oxford top gerankt werden, liegt das an den enormen Budgets, die sie zur Verfügung haben. Allein Harvard hat ein Stiftungsvermögen von 50 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, selbst in der kommenden Runde werden alle beteiligten Universitäten nur rund 750 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Und trotzdem lohnt es sich.
Das bestreite ich nicht, dass es sich lohnt für die Universität. Mir geht es aber um den Begriff exzellent und dessen Inflation. Und was das Lohn angeht, gilt das eigentlich auch für deinen aktuellen Arbeitgeber, die TU Darmstadt?
Nicht nur. Klar, die TU Darmstadt ist in meinen Augen klasse. Ich habe ja auch viele Jahre für eine andere Universität gearbeitet, die Universität zu Köln. Und die war Exzellenz-Uni und hat den Titel wieder verloren. Und ich kann nur sagen, die Auszeichnung eine große international sichtbare Ehre. Und das war auch eine Chance für alle Gewinner. Wobei die Cluster für die einzelnen Forscher vermutlich den größeren Unterschied machen.
Einverstanden. Wobei demnächst bei 70 Clustern der Begriff schon wieder noch viel mehr strapaziert wird. Aber für die Gewinner ist es auf jeden Fall eine Chance. Manchmal frage ich mich nur, ob es nicht besser gewesen wäre, die Exzellenzstrategie mit deutlich weniger Siegern exklusiver zu machen und parallel mehr Qualität in der Breite zu schaffen. Aber seien wir ehrlich, das kostet natürlich noch viel mehr Geld. Aber wie auch immer, die deutschen Exzellenzuniversitäten mögen als Ganzes nicht mit der internationalen Spitze mithalten können, aber dafür gibt es dort und anderswo in Deutschland sehr viele absolute Spitzenforscher. Und die erklären dann vor allem, warum das deutsche Wissenschaftssystem international einen sehr guten Ruf hat.
Ja, und einen dieser Spitzenforscher haben wir heute im Gipfel der Bildung zu Gast. Jens Eisert, Quantenphysiker von Beruf und dreifacher ERC, European Research Council Preisträger. Hallo, Herr Eisert.
Einen wunderschönen guten Tag.
Also, Sie sind seit 2011 Professor für theoretische Physik am Dahlem Center for Complex Quantum Systems der Freien Universität Berlin. Übrigens auch eine der Exzellenzuniversitäten. Und Sie gelten als einer der weltweit meist zitierten Wissenschaftler auf dem Gebiet des Quantenrechnens und des Studiums komplexer Quantensysteme. Wie wird man das, Herr Eisert? Haben Sie sich als Teenager gesagt, hey, ich will irgendwann einer der weltweit meist zitierten Wissenschaftler auf dem Feld des Quantenrechnens und des Studiums komplexer Quantensysteme sein?
Naja, vielleicht auch eine Art schon. Ich glaube, es gehört schon so eine gewisse Nerdigkeit dazu oder ein gewisser Drang, so an die Grenzen zu gehen, ein Wunsch, zentrale Fragen in Mathematik und Physik gewissermaßen zu Ende zu verstehen. Also natürlich hat mir Mathematik und Physik schon immer viel Spaß gemacht, auch als Kind. Und hatte aber viele Interessen, habe irgendwie alles so ein bisschen gemacht, habe auch eine Kunstmappe vorbereitet für ein Kunststudium und ein bisschen dies und das, bin ein Architekturfreak und habe viele Interessen, aber Mathematik und Physik war schon immer da, das war so ein bisschen vorprogrammiert. Das gesagt habend, finde ich auch faszinierend, das war vielleicht ein Teil, der dafür gesorgt hat, dass ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin, ist, dass mich auch die Art der Aussage interessiert. Also letztlich bin ich auch ein bisschen konfliktscheu und in postmodernen Welten, wo so viele Aussagen nebeneinander und quer durcheinander gehen, finde ich es auch interessant, dass ganz unpostmodern in der Mathematik und der Physik Aussagen einfach wahr sein können und dass man sozusagen sehr konsenslastig arbeiten kann. Man geht nach Kaschmir, geht an die Tafel und redet mit einem und völlig ohne Kulturkontext kann man an die Tafel gehen und gemeinsame Ergebnisse machen. Das finde ich interessant und das hat mich schon, war früher auch ein Punkt, den ich irgendwie reizvoll fand. Also, aber natürlich war es nicht vorprogrammiert, dass ich Physiker werden würde oder Quantenphysiker und schon gar keine Quantenrechner entwickeln würde. Die Idee gab es damals auch noch gar nicht. Aber natürlich ist es schon so, dass schon frühzeitig Fragen der Mathematik, der Physik für mich hochspannend waren.
Also ein bisschen suchen Sie ein richtig und ein falsch, dass es das noch gibt. Und das bietet vielleicht Mathematik, das bietet vielleicht die Physik, so ein bisschen auch die Suche nach den letzten Antworten. Interessant, dass Sie fast auch in den Kunstbereich gegangen wären. Woran ist dann am Ende Ihre Entscheidung gefallen? Wovon war die abhängig, dass Sie heute nicht Künstler sind, sondern dass Sie Physiker sind?
Am Ende hat es mich dann doch mehr gereizt. Das hat besser zu meinen Neigungen gepasst. Und vielleicht habe ich auch gedacht, dass ich da mehr erreichen kann als Person und mehr beitragen kann, mehr konstruktiv beitragen kann, auch mehr, so ein Epsilon ein bisschen die Welt verändern, was in der Kunst nicht so gegangen wäre, was ja doch sehr viel persönlicher ist auf einen selbst bezogen, weil mich das Universelle eben auch reizt, das, was für alle Menschen irgendwie zutreffend ist.
Jetzt mag ich mich vielleicht blamieren, aber was genau ist eigentlich Quantenrechnen? Ich habe so Bilder von Quantencomputern gesehen, die sehen immer total ästhetisch aus. Sehr schöne Darstellungen. Aber was macht man da eigentlich genau bei Quantenrechnen?
Ja, ich sage ja immer, wir machen das alles nur wegen der schönen Bilder. Die sind ja wirklich in der Tat ganz gerade in der populären Presse, sieht man ja wunderbare Dinge, da wo dann Photonen rumrauschen und ganz tolle Blitze überall rumzucken. Das ist irgendwie ganz toll.
Da kommt wieder der Künstler durch, Herr Eisert.
Ja, das mag sein. Aber das ist nicht der Quantenrechner. Also Quantenrechner sind zunächst mal Rechner, Computer. So wie wir das kennen, als ich Kind war, sind erstmals Computer aufgekommen, die so kleine Sachen ausrechnen können. Jetzt ist in jedem iPhone ein ziemlich mächtiger Computer drin. Computer können Dinge ausrechnen, Funktionen ausrechnen. Quantenrechner sind auch Computer. Die können Sachen ausrechnen, und zwar witzigerweise genau die gleichen Sachen ausrechnen, die herkömmliche Rechner auch ausrechnen können. Da gibt es so eine Theorie von Berechenbarkeit und so weiter. Da kommt exakt das Gleiche raus. Also Quantenrechner sind keine Wunderwaffen, sind keine Superrechner, sind keine Dinge, die den Welthunger lösen, die großen Fragen der Menschheit jetzt irgendwie anders angehen. Es sind Computer, die Aufgaben lösen können. So, es gibt aber einen großen Unterschied, und das macht einen großen Kniff aus, dass die Eingabe in den Computer und die Ausgabe eine reguläre ist, die man auch auf Papier schreiben könnte oder, wie man das so bei Rechnern macht, vielleicht Nullen und Einsen kodieren könnte. Aber der Rechner selbst funktioniert auf Basis von anderen physikalischen Gesetzen, radikal anderen physikalischen Gesetzen. Nämlich, da drin sind gewissermaßen einzelne Atome, einzelne Photonen, einzelne Ionen, also ganz kleine physikalische Systeme. Und der Witz ist, dass auf dieser Ebene die Natur extrem und ganz radikal anders funktioniert, als wir das so kennen in unserer Alltagserfahrung, in unserer modernen Welt, die wir so wahrnehmen. Da sind irgendwie Dinge, wie wir sie eben sehen, in der Welt des Kleinen ist die Natur eben sehr verschieden. Zum Beispiel kleine Dinge, so Atome oder so, können an verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Ja, das ist irgendwie komisch, irgendwie eine Tasse Kaffee steht hier oder dort. Atome sind gewissermaßen hier und dort. Und wenn ich so ins Stocken komme, liegt es auch daran, dass das keine Alltagserfahrung ist, wo wir ein gutes Korrelat haben, wo wir auch gar keine gute Sprache haben, was es heißen soll, dass eine Tasse Kaffee irgendwie hier und da ist gleichzeitig. Atome sind ganz oft hier und da gleichzeitig. Dann können sie auch, also nicht nur an verschiedenen Orten gleichzeitig sein, sondern es ist auch so, dass wenn ich irgendwie hingucke, dann verändere ich das Objekt. Das ist so, als würde ich die Länge eines Tisches messen und nachdem ich gemessen habe, ist der Tisch irgendwie einen Zentimeter kürzer. Dann mache ich es nochmal, ist der Tisch einen Zentimeter länger. Also egal, was ich mache, immer wenn ich etwas lerne über die Länge des Tisches, wird sich der Tisch verändern. Ja, das ist irgendwie komisch. Man denkt, das sind kleine Atome, die sind ja klein, die sind ein bisschen wackelig. Aber es gibt ein ganz grundlegendes Prinzip, dass man ein bisschen was lernen kann und wenig stören oder ganz viel lernen und viel stören, aber es gibt keine Möglichkeit, etwas über ein Quantensystem zu lernen, also ein Atom oder so, ohne den Zustand des Atoms zu verändern.
Oder es gibt. Kurz mal zwischengefragt, Patrick, hast du es jetzt verstanden?
Also das mit dem Atom, die an zwei verschiedenen Stellen sein kann und dass das quasi das Experiment dadurch verändert wird, dass ich eben teilnehme, so ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Ich dachte jetzt gerade an Schrödingers Katze, aber das ist wahrscheinlich total weit hergeholt.
Nee, das ist überhaupt nicht weit hergeholt. Das ist genau das gleiche Ding. Also wenn ich so Dinge erzähle, wie die Natur im Kleinen ist, also Dinge, die es wirklich gibt, die man im Labor messen kann, mit denen man Experimente machen kann, die haben diese komischen Eigenschaften, die man eben aus der Alltagserfahrung eben nicht kennt. Zum Beispiel gibt es auch den absoluten Zufall. Ja, es gibt ja zufällige Dinge, gibt es laufend. Also wenn ich ins Casino gehe, ist das irgendwie zufällig. Ist ja der ganze Witz von dem Casino, dass man zufällige Ausgänge hat. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist die Zufälligkeit, die man so im Alltagsleben kennt, die man so erfährt, ist ja eigentlich immer Zufall durch Unwissenheit. Also sagen wir so, wenn wir in ein Casino gehen und spielen Roulette und da dreht sich diese Scheibe, dann ist es ja so, dass wenn wir genau wüssten, wie der Ball in diese Scheibe reingeworfen wird, wie sich das dreht, mal irgendwie die Windgeschwindigkeit in dem Casino ist oder so, dann könnte man nach den Gesetzen der klassischen Physik ja im Prinzip ausrechnen, wo die Kugel am Ende landen würde. Oder zumindest mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und es wurden meines Wissens auch schon Kameras benutzt in Casinos, wo dann Leute mitgefilmt haben und dann hatten sie eben Superrechner im Hintergrund und konnten diese physikalischen Gesetze ausnutzen. Also es ist zufällig, aber wenn wir genau gewusst hätten, was passiert, wenn wir die Bedingungen genau gekannt hätten, wäre die Zufälligkeit aufgelöst. In der Physik ist dieser Zufall.
Ja. Ich wollte nur sagen, ich finde es total bewundernswert und bemerkenswert, wie Sie gelernt haben, das wirklich Komplexe an Quantenrechnen, an überhaupt in der Quantenphysik runterzubrechen und zu erklären. Man merkt, dass sie es schon oft machen mussten. Dass sie schon oft Leuten erklären mussten, was sie da eigentlich machen, die vielleicht zunächst mal gesagt haben, ich verstehe das gar nicht, und dass sie da eine große Geduld für aufbringen, oder?
Ja, das stimmt natürlich schon. Deswegen, weil diese Gesetze, denen Atome genügen oder diese Systeme, die in den Quantenrechnern drin sind, eben so verschieden sind von unserer Alltagserfahrung, dass Leute sagen, sie verstehen das nicht. Und was meint nicht verstehen? Nicht verstehen meint eigentlich, dass sie keinerlei Erfahrung haben mit solchen Systemen und diese visuelle Erfahrung, dass irgendwie Katzen an verschiedenen Orten sind oder tot und lebendig und so weiter, das kennen sie nicht aus ihrer Erfahrung. Dann sagen sie, sie verstehen das nicht. In dem gleichen Sinne verstehe ich es natürlich auch nicht, weil ich kenne auch keine Katzen, die tot oder lebendig sind. Also die meisten Katzen, die ich kenne, die sind eigentlich lebendig, zum Glück. Und insofern habe ich diese Art Verständnis natürlich auch nicht. Aber als Wissenschaftler in dem Bereich gewinnt man so eine neue Intuition, eine Art mathematisierte Intuition, die sozusagen diese Regeln versteht und auch intuitiv versteht. Also Aber kurz zu dem Zufall zurückzukommen. Also ja. In der Quantenphysik ist der Zufall sozusagen absolut und unauflösbar. Ein Atom entscheidet sich gewissermaßen in der Messung, welchen Zustand es annimmt nach der Messung. Ja, und diese komischen Regeln, diese quantigen Regeln, die gar nicht so neu sind, die sind jetzt schon 100 Jahre alt oder so, die sind die Regeln, die die Natur im Kleinen fassen und beschreiben, damit natürlich auch die Welt im Großen, weil das Große besteht aus dem Kleinen. Und die kann man sozusagen isolieren in dem Rechner und kann diese Regeln ausnutzen, um bestimmte Probleme ganz anders und auch viel schneller zu lösen. Also ein Quantenrechner kann zwar die gleichen Probleme lösen, aber ein Quantenrechner kann bestimmte Dinge viel, viel schneller lösen, als das die schnellsten Superrechner der Welt können.
Jetzt würde ich direkt mal nachfragen wollen, weil wir sind ja gewohnt, auch immer in Vergleichen zu denken. Ich kann mich in Sinn, dass Google mal gesagt hat, und immer mit Vorsicht soll das alles genossen sein, dass Quantencomputer bis zu 100 Millionen mal schneller sein werden als herkömmliche Computer. Ja, also dass dann extreme Rechenleistung irgendwann existiert. Jetzt haben wir natürlich auch gerade das Thema KI, was wahnsinnig gehypt wird durch die ganzen Dinge wie ChatGPT und andere, die jetzt gerade da sind. Ist das etwas, was möglicherweise auch eine Verzahnung herstellt, dass man sagt, also beispielsweise das Thema KI und Quantencomputing, das wird jetzt eine Sprunginnovation künftig mal werden?
Ja, das sind natürlich viele Punkte angerissen. Erstmal Hype, können wir gleich dazu kommen. 100.000 Mal schneller können wir auch dazu kommen. Das ist eigentlich so gesehen nicht ganz der Punkt oder eigentlich so ein bisschen falsch sogar, weil der Punkt ist weniger, dass dass irgendwie Quantenrechner sozusagen schnellere Rechner sind, dass sie bestimmte Probleme um einen konstanten Faktor irgendwie schneller rechnen können. Doppelt so schnell, dreimal so schnell, 100.000-mal so schnell. Das per se wäre nicht so interessant, sondern sie können manche Probleme sozusagen viel schneller lösen. Und mit viel schneller meine ich, dass die Anzahl der Schritte, die man braucht, um ein Problem zu lösen, so schnell wächst, dass sie auf einem klassischen Rechner völlig unvorstellbar sind, während sie auf einem Quantenrechner funktionieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe vor kurzem in der Schule meiner Tochter, die ist in der dritten Klasse, ist jetzt 8, einen Vortrag über Quantenrechner gehalten. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war überrascht über die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder und die vielen guten Fragen. Und die haben dann tatsächlich nach dem Vortrag die Frage gestellt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Quantenrechnen und Sicherheit? Da meine ich, aha, gute Frage. In der Tat gibt es den. Und dann hatten sie gerade in der Klasse gelernt, wie man große Zahlen multipliziert. Das macht man heute halbschriftlich. Kannte ich überhaupt nicht, aber ein richtiges Verfahren, wo man die Zehnerpotenzen so aufdröseln, alle Terme zusammenzählt. Das ist ein richtiges Verfahren, das ist jetzt nicht besonders effizient, aber so macht man das offenbar in Berliner Grundschulen. Und da habe ich zwei Riesenzahlen multiplizieren lassen, damit die auch hinbekommen. Und dann habe ich eine andere Zahl gegeben und sage, hey Leute, das ist eine große Zahl. Findet jetzt mal bitte die Faktoren, also findet mal zwei Zahlen, die man zusammen multiplizieren muss, um die große Zahl rauszukriegen. Da haben die mit 10 Minuten rumgemacht und haben sie nicht rausbekommen. Meinte ich, aha, das können die schnellsten Superrechner der Welt eben auch nicht. Das ist ein schwieriges Problem. Das ist auch die Grundlage unserer Verschlüsselung heutzutage. Das können auch Superrechner nicht oder nicht in vernünftiger Zeit, während das ein Problem ist, was ein Quantenrechner schnell lösen kann, und zwar auch schneller als einen konstanten Faktor. Also es geht nicht um 100.000, sondern das ist dann so schnell, dass es praktisch möglich ist, während das auf einem klassischen Rechner nicht möglich ist.
Ist es jetzt eigentlich, Herr Eisert, ist das Grundlagenforschung, was Sie da machen, oder ist es, wie Sie es gerade beschrieben haben, eigentlich angewandte Forschung? Oder dritte Möglichkeit, sind solche Unterscheidungen eigentlich längst überholt?
Naja, ich würde sagen, sie sind grundsätzlich nicht überholt, aber das ist eines der Faszinosi des Faches, dass man sich hier nicht entscheiden muss. Also ich sehe mich sowohl als Grundlagenforscher als auch als angewandter Forscher, weil das halt sehr schön verzahnt ist. Also die Theorie selber ist natürlich eine der grundlegenden Theorien der Natur. Also die Natur ist durch die Quantenmechanik beschrieben. Insofern sind wir grundsätzlich schon mal knietief in Fragen der Naturbeschreibung. Also wirklich so, wie man so plakativ sagt. Es geht darum, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist nicht ganz falsch in diesem Thema. Also wir kommen aus der Grundlagenforschung. Ich selber bin auch so ein bisschen mathematisierter, so ein bisschen nitty-gritty. Ich arbeite gerne mit Methoden und so harten Hämmerchen, die man nicht drauf loslässt. Das ist alles sehr grundlagenartig. Das gesagt haben, ist der Witz an diesem Feld, dass man diese nerdigen Grundlagen macht. Man sitzt da irgendwie mit Kreidetafeln im Büro, schreibt auf Zettel und denkt sich die Grundlagen aus. Und dann geht man irgendwie zu den Protagonisten in München, bei Google und so weiter und kalibriert deren Quantenchips in einer Weise, wie die das eben nicht hingekriegt haben. Und das ist irgendwie nett, weil man kann den ganzen Bogen schlagen von Grundlagenforschung und mathematisierten Fragestellungen bis hin zur Anwendung und kann dann Probleme lösen, die man so ohne weiteres nicht lösen kann. Das ist eigentlich das, was so viel Spaß an dem Feld macht. Es gibt diese technologische Anwendung, und das ist ja jetzt in aller Munde, manchmal vielleicht auch zu viel, dass man sich eben große wirtschaftliche Vorteile erhofft durch Realisierung von Quantenrechnern. Gleichermaßen ist aber die komplette Futterkette von Grundlagenforschung bis wirklich sehr konkrete Anwendung ist tatsächlich in der gleichen Hand. Und das ist das, was mir am meisten Spaß macht bei dem Ganzen.
Ich finde es total spannend. Sie haben ja gesagt, Sie haben einen relativ breiten Blick, und wir haben das Thema Hype eben gehabt. Man hat so das Gefühl, man Wissenschaft betrachtet. Wissenschaft ist sehr abhängig von Geldgeberinnen im weitesten Sinne. Das kann Politik sein, das kann natürlich auch Wirtschaft sein. Und eine Zeit lang war Quantencomputing total gehypt. Jetzt sieht man, KI ist in aller Munde, auch von denjenigen, die nicht verstehen, was da eigentlich passiert, uns inklusive. Ist das eigentlich im Moment so ein Phänomen, dass es so kurze Hypes gibt, wo auch wahnsinnig viel Geld plötzlich in bestimmte Forschungsgebiete hineinfließt und dann auch wieder relativ schnell abfließen kann?
Ja, das kann natürlich schon passieren. Also diese Hype-Cycle sind ja wohl bekannt. Also KI hat ja nicht nur jetzt einen Hype-Cycle gehabt, sondern es hatte ja schon mal einen Hype-Cycle oder schon mal zwei oder so. Als ich anfing zu studieren, damals in Freiburg, hatte ich so ein verstaubtes Seminar gemacht mit so einer verstaubten Mittelbau-Dozentin, die mir dann Konnektionismus erklärt hat. Und das war so ein Nischenfach, wie man dann künstliche Intelligenz mit neuronalen Netzen baut. Ich übertreibe ein bisschen, aber auch nur unwesentlich. Das war kein Hype-Feld damals, auch weil die Rechenleistung nicht ausreichte, um da die Anwendung zu erreichen, die man heute erreichen kann. Auch Quantenrechnerei hat natürlich einen Hype-Cycle oder hatte auch schon mehr als einen. Ich bin ja schon länger im Feld. Ich hatte das Glück, dass ich sehr früh eine akademische Stelle bekommen hatte, also eine Dauerstelle, also irgendwie 3 nach der Promotion. Das war irgendwie ein Glück für mich. Und selbst damals war es schon so, dass ich beim Interview vorgetragen habe und es kam irgendwie gut an. Man, ja, sagenhaft, ist ja ganz toll, was Sie da machen. Aber was machen Sie eigentlich, wenn das mit dem Quantencomputer nicht hinhaut? Was machen Sie dann? Und dann habe ich was erzählt und ja, super, dann passt das. Dann habe ich den Job auch bekommen. Aber das ist ja schon lange her. Das ist jetzt 15 Jahre her oder mehr sogar. Und da wunderte man sich schon, ob das denn irgendwie hinhaut. Damals gab es den Quantenrechner eigentlich nur im Kopf. Als stimulierende Idee, als Konzept, als Mindmap. Und da war sie eigentlich schon extrem stimulierend und spannend. Also sie gab es nicht als Gerät, aber sie gab es als Konstrukt. Und das war eigentlich extrem fruchtbar über die Jahre und hat auch wirklich ein ganzes Feld begründet. Und erst in den letzten Jahren kam man auf die Idee, das wirklich bauen zu wollen als Gerät. Die Protagonisten, ja, vor allen Dingen US-Firmen, kann man auch mal drüber nachdenken, haben sich da sehr hervorgetan, haben dann viel Geld investiert, um großskalige Rechner zu bauen. IBM hat irgendwie 433 Bits, Quantenbits in seinem Rechner, in ihrem Rechner. Das ist ja schon ganz, ganz, ganz passabel. Und das hat natürlich enorme Wirkung gehabt. Es hat ganz viel Interesse nach sich gezogen. Und natürlich wollen jetzt Leute wissen, was passiert. Es gibt große Erwartungen. Wir wissen natürlich, dass Quantenrechner, wenn sie einmal groß gebaut sind, also ganz fertig sind, nicht so verrauscht, nicht so schmutzig, sondern richtig großskalig, dass sie dann wirklich unfassliche Rechenmöglichkeiten haben. Und dass es Probleme gibt, die lösbar sind, die man sonst nicht lösen kann. Aber die gegenwärtigen Rechner, die sind eben noch verstaubt, verrauscht, die sind so halb groß. Und die Kernfrage ist eigentlich, was können die eigentlich? Und das ist so ein bisschen der Scheidepunkt. Leute sind jetzt sehr aufgeregt, auch im Guten, weil sie denken, aha, können die Rechner vielleicht schon was? Oder ist es nur ein Vorgeplänkel auf das richtige Ding, was später kommt?
Ist das so ein bisschen so wie mit der Kernfusion? Dass man immer sagt, das ist die Supertechnik, aber dann mal in 30 Jahren und die Zeit vergeht und sie vergeht weiter und ist immer noch die Supertechnik, aber immer erst irgendwann in Zukunft?
Ja, es ist nicht ganz unähnlich. Aber nebenbei bin ich auch mit der Kernfusion nicht so negativ wie viele. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit dem Leiter des passenden Max-Planck-Instituts in Greifswald darüber. Die machen schon ganz gute Fortschritte. Auch wenn es schon stimmt, dass sie die Zeithorizonte eigentlich ein bisschen mitverschieben mit der Zeit und die Erwartungen werden auch mitmoderiert. Das ist schon richtig. Aber es ist ein bisschen anders, dass die Kernfusion ja auch nur ein Ziel hat. Zugegebenermaßen ein wirklich sehr wichtiges, nämlich die Lösung des Energieproblems. Also viel wichtiger geht überhaupt nicht. Aber es gibt nur ja oder nein. Es gibt nicht eine halbe Kernfusion oder ich habe da so einen kleinen Reaktor, den kann ich dann in meinen Garten stellen und der macht dann so ein bisschen Strom oder so. Das haut halt nicht hin. Entweder wuppt das oder es wuppt nicht. Und beim Quantenrechner ist das ein bisschen anders, weil wir zwar so ein paar Flaggschiff-Anwendungen kennen, aber die Frage, und das ist auch eine der Kernfragen, die mich wissenschaftlich umtreiben, ist die, was können Sie denn eigentlich wirklich? Und da gibt es so verschiedene Zwischenstufen. Ja, was Sie denn wirklich können. Und das entscheidet sich eigentlich auch erst durch die Forschung in den nächsten Jahren, weil wir haben wirklich tolle Anwendungen, aber noch zu wenige davon. Also die paar Anwendungen, die wir kennen, sind zwar total radikal und total spannend, aber das alleine, sagt man, naja, ist halt so ein bisschen dünn, weil das halt so spezielle Anwendungen sind. Es wird kein One-Size-Fits-All-Rechner werden. Also es ist nicht so, dass die Quantenrechner dann irgendwie alles können. Kürzlich stand auf dem Handelsblatt so ein Titel, wo stand irgendwie, der Quantenrechner wird alle unsere Probleme lösen. Ich dachte, naja, also ich könnte mir viele Probleme vorstellen, die der Quantenrechner jetzt vielleicht nicht löst. Und auch keine mathematischen Probleme am Rand. Das ist einfach eine falsche Aussage. Die ist sogar beweisbar falsch. Da dachte ich so, warum muss das unbedingt auf dem Handelsblatt-Titel stehen? Naja, sowas passiert, aber Quantenrechner werden immer spezielle Rechner sein für ganz bestimmte Probleme. Aber welche? Und das versuchen wir rauszukriegen. Und davon hängt auch ab, wie spannend das alles wird. Also es ist ein bisschen, also zwischen Kernfusion und so einem kleinen Kohlekraftwerk ist alles drin irgendwie.
Als Zukunft. Ich will mir vielleicht noch mal ein bisschen auf die Politik kommen jetzt. Sie haben vorhin ein bisschen erzählt von Ihrem eigenen Lebenslauf, wie Sie auch sehr schnell auf eine W3-Professur gekommen sind. Es läuft ja im Augenblick eine Debatte über wissenschaftliche Karrieren. Stichwort Ich bin Hanna, wo es ja auch darum geht, wie kommen Menschen als WissenschaftlerInnen ins System? Wie können sie erfolgreich sein? Wie sollten eigentlich wissenschaftliche Karrieren organisiert sein? Da geht es ja dann vor allem um so Dinge wie Befristung und Entfristung. Haben Sie da als jemand, der es in Anführungszeichen geschafft hat, eine klare Position an der Stelle? Oder sagen Sie, ich bleib mal lieber in meiner Forschung?
Da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, nach einer Promotion auf eine B3, das ist absolut selten im deutschen Wissenschaftssystem.
Na gut, also nebenbei, ich bin nicht von der Promotion direkt auf die W3 gekommen. Ich war erstmal im Lectureship in England und bin dann später auf die W3 gekommen. Aber ich hatte trotzdem Glück im System, das stimmt schon. Tatsächlich haben Herr Viada und ich ja kürzlich uns getroffen, als wir über Politik geredet haben in Berlin zu dem Thema. Das ist schon eine Frage, die mich sehr umtreibt. Und die, also ja, oder Frage, die ich sehr wichtig finde. Also mir ist Wissenschaft sehr am Herzen, natürlich als Inhalt. Ich bin durch und durch Wissenschaftler. Aber ich interessiere mich natürlich auch dafür, wie Wissenschaft als solches funktioniert und wie auch Menschen in der Wissenschaft funktionieren. Also etwas, wo ich auch gerne ein bisschen stolz bin und ein bisschen vielleicht eitel bin, ist auch der Punkt, dass ich wirklich schon ganz viele Leute begleitet habe in wissenschaftlichen Karrieren oder in Forschungskarrieren. Und ich habe ja schon viele Leute begleitet und war da als Mentor. Das ist schon was, wo ich wirklich ziemlich stolz drauf bin, weil das eine ziemlich hohe Zahl ist von Leuten, die da angekommen sind. Das gesagt habend, ist natürlich Wissenschaft ein ganz besonderes Feld und vieles ist auch im Argen. Also manche Dinge sind angeklungen, dass wissenschaftliche Karrieren relativ wenig planbar sind. Es wird viel verlangt. Es ist kein einfacher Weg. Und ja, ich weiß nicht, ob es der richtige Ort ist, aber da gibt es natürlich viel zu sagen. Also es gibt viele Dinge, die man besser machen müsste und könnte. Andere Dinge würde man vielleicht auch besser machen wollen, aber das ist nicht einfach und vielleicht auch gar nicht wünschenswert am Ende des Tages. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass es natürlich ganz wenige Stellen gibt. Es ist also sehr angebotsverknappt. Es gibt wenig, insbesondere Professuren und viele Leute, die das machen wollen. Also gibt es eine totale Schieflage von Möglichkeiten und Wunschvorstellung. Wie verteilt man jetzt Wunsch und Angebot? Also ja, Wunsch und Möglichkeiten. Jetzt ist es natürlich so, dass es per se nicht schlimm ist, dass nicht alle Leute in der Wissenschaft ankommen können. Das Problem liegt eher daran, dass die Wege relativ unklar sind und dass Leute das vielleicht versuchen und unklar kommuniziert kriegen, wie das gehen soll und dann sehr lange in dem System drin sind. Und wenn man dann über ganz viele Jahre in irgendwelchen abhängigen Situationen sich befunden hat, dass man dann mal vielleicht irgendwo hinkommt, das kann extrem ungünstig sein. Und das Ich bin Hanna Problem oder dieser Dialog, der richtet sich ja genau dahingehend, dass man es sehr unschön findet, dass Leute über lange Zeit in schwierigen, manchmal sagt man auch fast prekären Situationen sind und dann da forschen soll. Das ist in der Tat schlecht und da gibt es auch Überlegungen, wie man das besser machen kann. Also ich persönlich finde ja, dass Deutschland viel zu stark noch auf so ein professorales System zugeschnitten ist. Also ich versuche in meinem Team sehr kleine Hierarchien zu haben und wir sind irgendwie auf Augenhöhe, wir stehen viel in der Tafel. Aber grundsätzlich ist das deutsche System doch sehr professoral. Es gibt wenig Stellen unterhalb der Professur. Das ist also ein Problem. Das könnte man ja ändern, indem man mehr Stellen schafft. Es wurde auch schon mal versucht, das ist irgendwie schiefgelaufen, aber das britische System ist ja eigentlich so. Mein persönlicher Werdegang, wir hatten es gerade davon, ist ja irgendwie davon geprägt. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß an der Forschung und es lief auch ziemlich gut in meiner Promotion und kurz darauf. Und bin da so rumgetingelt. Und dann war ich in Deutschland. Da meinten die, ja, ist ja super. Meine Güte. Toll. Jetzt qualifizieren Sie sich erstmal. Und dann bin ich ans Imperial College in London gegangen. Immerhin damals auf dem 5. Platz gerankt in der Physik. Und die meinten, ja super, hier ist ihr Angebot. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Also das daran krankt das.
Also ich glaube, haben Sie das Gefühl, dass da was in Bewegung kommt? Haben Sie das Gefühl, dass durch Ich bin Hanna oder überhaupt durch die Debatte des letzten Jahres, auch vielleicht durchs Berliner Hochschulgesetz, über das wir damals diskutiert haben, dass da was in Bewegung kommt, dass da was möglich ist?
Da wird schon was in Bewegung gesetzt und es wird auch auf eine Art besser. Es gibt aber auch ein paar andere Punkte, die ich vielleicht dazu geben möchte. Also es ist halt nicht so einfach, weil natürlich Dinge immer finanzierbar sein müssen. Also manche der Ideen sind irgendwie ganz toll, aber das führt nur dazu, dass man Riesenverstopfung hat. Und dann ist auch
Vorsichtig mit dem Begriff Verstopfung, da reagieren einige sehr allergisch drauf.
Ja, das wird noch viel schlimmer im nächsten Satz. Wenn ich sage, dass es auch sehr stark von den Fächerkulturen abhängt. Ja, also gerade da gibt es ein großes Gefälle zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, wo die Geisteswissenschaften viel schlimmer aufgestellt sind, also zweifelsohne. Und wo es in den Naturwissenschaften tatsächlich wahr ist, dass wissenschaftliche Karrieren auch planbarer sind, als sich das manchmal oft anhört. Ja, es gibt schon Figures of Merit, die man einhalten kann. Und wenn man das macht, ist es tatsächlich schon auch so, dass akademische Karrieren, auch wenn ich so gucke, so statistisch über die Leute, die ich so beobachtet habe, doch planbarer ist, als das manchmal gesehen wird und dass man vielleicht auch besser kommunizieren müsste, welche Leute dabei sind und welche nicht dabei sind, um das auch fairer zu gestalten. Denn es können ja gar nicht alle ankommen, aber wenn die frühzeitig was anderes machen, ist ja überhaupt kein Schaden entstanden. Ich glaube, das Problem besteht ja dann bei diesen Grenzfällen, wenn Leute sich falsche Illusionen machen und dann eben in Situationen enden, die sie nicht wollen und die nicht wünschenswert für sie sind.
Was zeigt, dass es auch ganz viel um Beratung geht. Es geht ganz viel um Mentorship auch, dass man Menschen an bestimmten Stellen in ihrer Karriere, ja auch, dass man ihnen Möglichkeiten, Optionen aufzeigt und auch Klartext mit ihnen spricht, aber auch darum, neue Möglichkeiten zu schaffen. Und sicherlich ganz wichtig, wie Sie sagen, dieser Blick auf die einzelnen Fächer. Was ist in dem einen Fach, was ist in dem anderen Fach? Großes Thema. Werden wir heute nicht lösen, aber ich finde es, glaube ich, wichtig, da sehr unterschiedliche Stimmen aus unterschiedlichen Fächern auch zu Wort kommen zu lassen. Herr Eisert, wir beenden immer unseren Podcast mit einem Bildungs-Fun-Fact. Die Idee ist, eine kleine Geschichte, eine Anekdote oder eine Beobachtung, die man vielleicht so noch nicht gehört hat, die einen so ein bisschen überrascht. Kann auch was Persönliches sein. Haben Sie was für uns?
Wenn nicht, springen wir natürlich ein. Ist überhaupt kein Problem.
Wir haben immer was auf.
Wir haben immer was auf Lager.
Naja, ich nehme mal an, was kommt und dann schauen wir mal, ob mir was Besseres einfällt.
Ja. Also Patrick, du hast was. Ja,
ich habe was tatsächlich, was ganz Frisches. Ist wirklich ganz, nach diesem ernsten Thema geht es mal um Witze. Ja, um Witze. Und zwar in Bezug auf Witze haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Würzburg und Kaiserslautern etwas herausgefunden. Fand ich interessant. Die Psychologin Silvana Weber hat Männer und Frauen verschiedene Witze anhören lassen und anschließend deren Reaktionen darauf untersucht. Dabei ging es vor allem darum, ob männerverachtende Witze eine Bedrohung der Männlichkeit hervorrufen. Das Ergebnis vorweggenommen, tun sie nicht. Interessant, frauenverachtende Witze, zum Beispiel diese elenden Blondinenwitze, werden von Frauen als Bedrohung empfunden, insbesondere wenn sie von männlichen Sprechern ausgesprochen werden. Männerverachtende Witze, auch wenn Frauen sie erzählen, finden Männer überhaupt nicht schlimm. Es könnte eine Erklärung dafür sein, dass Männer prinzipiell einen höheren Status und größere Macht in der Gesellschaft besitzen und deshalb den Witz nicht als statusbedrohend empfinden. Ich muss allerdings auch sagen, mir fällt spontan überhaupt kein männerverachtender Witz ein. Ich weiß nicht, ob ihr da einen auf Lager habt.
Das ist nämlich der Unterschied. Es gibt jede Menge frauenverachtende Witze, während es gar nicht so eine männerverachtende Witzindustrie gibt. Und das wiederum sagt uns viel aus über unsere Gesellschaft, Patrick.
Das ist wohl wahr. Und damit haben wir, glaube ich, auch ein schönes Herausblicken aus diesem Thema gefunden, vom Quantencomputing hin zum Thema, wie Männer und Frauen unterschiedlich auf Witze reagieren. Da ist wirklich die ganze Spannbreite der Bildung in Deutschland mit abgedeckt.
Herr Eisert, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie heute mit dabei waren, dass Sie uns Quantenrechnen erklärt haben. Ich hab's vorher schon ein bisschen verstanden gehabt. Jetzt habe ich es noch besser verstanden und vor allem wirklich bewundernswert die Geduld, mit der sie das erklären und sie sogar in der Lage sind, schon Drittklässlern das zu erklären.
Ja, wenn es Grundschülerinnen verstehen, dann müssten wir auch eine Chance haben. Und das ist schon toll, dass sie das auch mit uns jetzt so gemacht haben. Vielen Dank dafür.
Alles Gute. Und damit verabschieden wir uns, freuen uns, dass Sie mit dabei waren bei unserem Gipfel der Bildung. Und Sie sind herzlich willkommen, uns zu sagen, wie Sie es fanden. Sie können das machen auf meiner Website, im Blog unter dem Podcast. Sie können das per Mail machen. Sie können das über die sozialen Medien machen. Sagen Sie uns, wie Sie es fanden. Sagen Sie uns auch gerne, wen Sie noch so als GesprächspartnerIn hätten für künftige Folgen. Also wir freuen uns auf Ihr Feedback und darauf, dass Sie hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei sind beim Gipfel der Bildung. Machen Sie es gut. Bis bald.